Wir haben das Haus beurkundet am 6.2.2025. Die ersten Monteuren sind eingezogen am 1.4.2025. Zwischendrin haben wir alle Heizkörper, alle Heizrohre, komplette Elektrik und Innenausbau. Kannst du dir vorstellen, das war ein Zweifamilienhaus, komplett gemacht, also mehr Zimmer gemacht. Das heißt, innerhalb von 9 Wochen standen dann bei der Bank quasi auf dem Konto deutlich mehr als die Kreditrate. Ja. Also da war zum Beispiel die Bankerin, die hat sich sehr für uns eingesetzt. Hat uns auch eine tolle Beleihung ermöglicht. Hatte dann natürlich auch zu erklären, quasi zu ihrem Kollegen, ob das jetzt alles gut geht. Man hat sich dann sehr gefreut, dass quasi 9 Wochen nach Notartermin die erste Miete reinkam, die mehr als genügend auch die Kreditrate natürlich gedeckt hat. Von externen Firmen, nicht von uns. Also das im Sinne von Renditurbo, 9 Wochen Arbeit, ja, das ist alles knallhart. Da reden wir nicht drüber, mit eigener Handwerkerfirma, da reden wir nicht drüber, dass man früh zu Hause ist oder mit wenig viel schläft. Aber innerhalb von 9 Wochen kann man dann schon für den Vermögensaufbau sehr viel bewegen.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Jannika und Jane bringen wirklich alles unter einen Hut. Familienleben, Immobilien, Angestelltenjob. Jannika ist jetzt noch Energieberaterin. Sie haben eine eigene Baufirma mittlerweile. Sie haben 28 Einheiten am Fix und Flip gemacht, machen auch Monteursvermietung, sind am ganz spannenden Punkt in der Immobilieninvestorenkarriere. Und das wollen wir jetzt alles mal in Ruhe aufarbeiten. Wir kennen uns persönlich aus Murnau. Da waren wir, Jane, schon zusammen ordentlich laufen. Und Jannika, wir haben uns da auch schon kennengelernt und auch ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Und ich finde es großartig, was ihr macht. Deshalb vielen Dank, dass ihr da seid. Hallo Jannika, hallo Jane.
Hallo.
Hallo Marco, danke, dass du uns dabei haben willst.
Ja, unbedingt. Genau, lass uns mal anfangen. Und zum Einstieg, wie gesagt, wir kommen jetzt gleich zu so Themen wie Monteursvermietung, Fix and Flip, vor allem Zeitmanagement, was irgendwie, glaube ich, ein großes Thema ist. Wir gucken, wie es mit dem Cashflow aussieht. Kann man vielleicht irgendwann mal ohne den Job auskommen, was irgendwie auch ein Fernziel ist, was wir schon diskutiert haben. Ja, auf ausführlichen Joggingläufen in Murnau. Ja. Genau, das wollen wir jetzt alles gleich verstehen. Dazu ist aber, glaube ich, die Basis, dass ihr einmal kurz zusammenfasst, was denn so euer aktueller Immobilienbestand ist, was die Projekte sind, wo die herkamen. Ich habe eine große PDF, quasi Tabelle von euch. Da sind 9 Objekte drin. Wenn ihr dir jetzt jemand zusammenfassen müsstet, wie sieht euer Immobilienbestand aus?
Ich würde sagen, wir haben einen gewissen Anteil an Buy and Hold. Das sind hauptsächlich Wohnungen, auch nicht unbedingt in der Nähe. Die wir für die aktuellen Mieteinnahmen nutzen, aber wo auch ein starker Fokus auf den Exit einfach schon lag, dass wir uns ausgerechnet haben, wie viel die ungefähr in 10 Jahren wert sind, dass wir die dann auch cashen wollen. Und ein zweiter Teil dafür.
Okay, lass mich kurz noch fragen. Ihr lebt wo? In der Nähe von Frankfurt?
Ja, ein bisschen nördlich, Gießen.
Seid aber investiert im Osten?
In Leipzig, in Eisenach. Mhm. Und tatsächlich jetzt wieder mehr hier im Umland. Ne? Ja,
gleich vorneweg offenes Geständnis, das ist wahrscheinlich hauptsächlich auf meine Kappe gewachsen. Rendite heiligt alles am Anfang. Also unsere erste Wohnung war dann auch eine, die in Leipzig war. War ein super Deal an sich. Haben erst nachher festgestellt, dass natürlich das eine relativ weite Fahrt ist für eine Eigentümerversammlung. Das würden wir heute wahrscheinlich anders machen, aber das war so die erste Wohnung. Genau, also die letzte Zeit investieren wir mehr und mehr bei uns in der Nähe. Also so maximal 1 Stunde Fahrzeit, ja.
Okay, und jetzt, was sagte der Leipzig und Eisenach war das? Mhm. Das ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied, oder? Also Eisenach ist ja, würde ich sagen, mal... Ja, aber eine C-Lage, oder?
Oder? Ja, bestenfalls. Ja.
Bestenfalls, okay, gut. Ja. Leipzig gehört ja fast schon zu den Top 8 sozusagen.
Ja, weil wir da auch nicht direkt im Zentrum sind, ne? Wir haben einen im Umland und halt dann ein bisschen Leipziger Norden.
Genau, also wir haben am Anfang beim Bestand sehr darauf geachtet, dass das Ding sich auch quasi laut Bankrechnung selber trägt oder sehr schnell selber trägt, wenn man hier und da noch ein paar Anpassungen macht. Das waren die ersten Objekte, wo wir sehr, sehr darauf geachtet haben, dass der Cashflow auch laut Bankrechnung quasi positiv ist.
Okay, und das war im Jahr
2022. Ja, 22.
Okay. Oder sowas. 21 war der erste Übergang und 23, Ende 23 haben wir
jetzt. Genau,
Und die waren, also wenn ihr von also 22 und 23 kauft ihr hauptsächlich in der Nähe von Leipzig und Eisenach.
Mhm.
Und da hat man zu dem Zeitpunkt, da war wahrscheinlich viel Interesse, ne? Also Akquise war schwierig.
Es ging in 23?
Ging.
Ah, 23 dann, okay. Ja, ich dachte jetzt noch 21, also 22, ja.
Ging, okay. In 23 ging's. Da war Eisenach zum Beispiel war traumhaft ruhig.
Wir waren ja, gut. Also 23 war es das Gegenteil, oder?
Genau, ja. Genau, das Gegenteil.
Ja, okay. Was hat man da für Deals gemacht? Also, wie, ich gucke jetzt gerade hier in eure Tabelle. Ihr habt hier Mietrenditen von, ja, eben 8% oder so. Das ist ja schon sehr, sehr gut, ne?
8, ja,
9, 11, 7. Ich muss mal dazu sagen, ne? Also die waren stark untervermietet.
Genau, also sie sind auch sehr unterschiedlich. Also im 23 haben wir nach Murnau, nach dem Job, die zwei quasi große Objekte gekauft. Das heißt einmal das Mehrfamilienhaus in Eisenach und einmal die Wohnung, ein Wohnungspaket in Leipzig. Ja? Eisenach sehr unterschiedlich, also eher C-Lage maximal, vielleicht auch ein bisschen schlechter. Aber dafür ein sehr hohes Potenzial. Also ja, da waren zwei leerstehende Wohnungen, war schlecht vermietet. Das heißt, da konnten wir auch mit dann quasi Renovierungen und einvernehmliche Mietergespräche oder Mieterhöhungen auch wirklich sehr viel erreichen an Mietrendite. Ja. Und Leipzig war vom Quadratmeterpreis her gesehen ein sehr gutes Angebot, wo wir gesagt haben, in 10 Jahren, wenn sich Leipzig noch weiterentwickelt, ist das eine sehr, sehr geile Wertanlage. Also das ist tatsächlich eine Ausnahme bei uns im Bestand, die sich nicht vom Anfang an sofort selber getragen hat, aber dann sehr schnell danach schon.
Mhm. Ja, die tragen sich alle von selber, ne? Das sind ja alles, also ja. Die da jetzt drinstehen in der Liste, ich lese nochmal vor, 9%, also Mietrendite, brutto, ja. Netto-Mietrendite, okay, wow. 9, 8, 11, 7, ne?
Ja, also wir beschweren uns nicht. Ich meine, die Bankrechnung natürlich, wenn man sagt 8er Annuität oder 75% nur ansetzt, ist das natürlich eine harte Rechnung. Ne? Das war das, worauf wir am Anfang immer geachtet haben auch, aber vielleicht auch ein bisschen zu viel geachtet. Heute würden wir die Messlatte nicht so hoch liegen, glaube ich, am Anfang. Die erste Wohnung, wir haben sehr viel besichtigt, bevor wir die erste gekauft haben, nur weil wir immer gerechnet haben, oh, da fehlen 30 Euro, damit es sich auf Papier für die Bank rechnet, als Beispiel. Das würden wir heute absolut locker sagen, nee, kaufen wir und dann, das kriegen wir auch irgendwie hin.
Ja. Warum? Warum würdet ihr das sagen?
Wir haben sehr, sehr viel besichtigt am Anfang. Es war sehr anstrengend, bevor wir die erste gekauft haben, einfach weil wir die Messer zu hoch gelegt haben. Mittlerweile wissen wir, dass natürlich auch der Markt sich entwickelt, dass man mit einer Wohnung oder mit einem Haus arbeiten kann, dass es immer Möglichkeiten gibt, ja, Rendite auch zu optimieren, zu steigern.
Und ein Punkt ist auch, dass wir das ganz stark auch in diesen Banken, also wenn wir mit der Bank ins Gespräch gehen, dass wir das da den vorrechnen. Also wir nehmen quasi viele Fragen vorweg, weil wir einfach sagen, das sind die Modernisierungen, die wir machen wollen, die kosten so und so viel, wollen wir natürlich meistens mitfinanzieren und am Ende schlägt sich das eben auch so auf die neuen Mieten nieder oder auf das, was wir dann fragen können.
Deswegen.
Und ein anderer Teil ist, glaube ich, auch, dass wir bei den Modernisierungen auch auf den energetischen Teil logischerweise achten, dass Banken ja mehr und mehr wichtiger auch ist, was uns da dann auch entschieden hilft. Und wir sind auch mutiger geworden. Ne? Also ich glaube, als wir angefangen haben, wäre ein Wasserschaden, so den man leicht sehen kann, hätten wir uns schon überlegt. Und jetzt sagen wir halt, okay, da ist ein Wasserschaden, ist ja gelöst, okay, toll, ne, schauen wir vielleicht nochmal drüber und ansonsten wird drüber gestrichen und fertig. Ne? Also dass da natürlich auch einfach dieser Mut, sich auch diese Fehler zu gestehen, also dass wir da auch einfach viel besseres Verständnis für diese ganzen baulichen Thematiken auch
haben. Ja, also das ist spannend, dass ihr sagt, weil ich glaube, viele, die am Anfang stehen, rechnen eben auch sehr mit dem spitzen Bleistift wie ihr.
Ja.
Und dann kriegt man irgendwann so ein Grundvertrauen mit ein bisschen Zeit und gegebenenfalls auch ein bisschen Arbeit, Entwicklungsarbeit, gegebenenfalls auch sehr viel Entwicklungsarbeit, aber man kriegt dann die Renditen schon hin. Wie kauft ihr denn heute an? Also ich meine, ihr wollt ja trotzdem einen guten Deal machen. Ihr kennt einfach den Quadratmeterkaufpreis oder?
Ich glaube, wir gucken tatsächlich, weil ich meine, wir haben ja bisher bundesweit gekauft, oder in verschiedenen Orten, oder waren ja nicht unbedingt regional oder lokal unterwegs. Also wir haben gute Tools, die bekannten, die man von euch auch kennt. Wir gucken hauptsächlich aufs Entwicklungspotenzial vom Haus oder vom Objekt oder von der Wohnung. Was kann das Ding, was ist es heute, was kann es morgen sein? Also klar, der Einkaufspreis muss auch stimmen, der muss immer stimmen. Ja? Aber zum Beispiel, was wir nie machen, vielleicht das ist ein guter Vergleich, wir verhandeln selten um den Zins, eigentlich nie. Also, ja, haben wir am Anfang mal gemacht, aber bei den letzten 5 Deals definitiv nicht mehr. Wenn sich rechnet, rechnet es sich. Es liegt viel mehr am Potenzial, was man hebeln kann, wie man den Deal gestaltet, wie man mit Eigenkapital arbeitet, wie man vielleicht auch ein Verkäuferdarlehen oder sowas benutzt als Beispiel. Ist für uns viel, viel wichtiger, als wirklich dann am Ende zum Beispiel der Zins oder die letzte 10.000 Euro von der Verhandlung als Beispiel. Ja. Wobei wir nicht sagen, dass 10.000 Euro, dass man nicht darüber verhandeln soll. Aber manchmal liegt für uns der Gewinn viel mehr in, wie man den Deal gestaltet, wie schnell man renovieren kann als Beispiel, dass man früher rein darf als Beispiel sowas, ja. Solche Sachen.
Ja. Und ich glaube, das ist für uns wirklich stark hingeblieben von Martin Richter, immer den Exit zuerst denken. Was ist das, was wir in 10 Jahren mit dieser Immobilie sehen, wenn halt normalerweise die Kreditzinsen oder wenn man halt das Zinspaket neu verhandeln kann mit der Bank? Wollen wir dann verkaufen? Wollen wir es behalten? Sehen wir halt was ganz anderes als so die klassische Vermietung? Das ist uns immer sehr wichtig auch gewesen, da halt wirklich einzusteigen. Und ich glaube, es ist nur ein Haus, was wir quasi falsch gekauft haben dadurch, weil uns dieser Gedanke halt, der hat immer mitgespielt.
Vielleicht müssen wir das, sehr wichtig. Sorry, genau. Vielleicht müssen wir das rausschneiden, Marco, aber vielleicht auch nicht. Also ein ziemlich geiler Hack in Eisenach war, nach Murnau, mit Unterstützung von Leuten aus Murnau, sonst wäre das wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen, war, dass wir in Eisenach haben wir die Grunderwerbsteuer vom Verkäufer bezahlen lassen.
Ja.
Das heißt, der Eigenkapitaleinsatz war wirklich minimiert.
Ja.
Also viel weniger als das Zweifamilienhaus, was wir als zweites Objekt gekauft haben. Also wir haben 13 Objekte gekauft oder es waren es F.
War über den Makler oder nicht?
Nee. Weil okay. Wir so ein gutes Verhältnis zum Verkäufer, dass wir jetzt sogar eine Besichtigung mit ihm als potenziellen Geschäftspartner.
Und dass wir Mietoptimierung für machen werden im Rest des Bestands. Aber egal, ja.
Bedeutet für jeden, der das hört und nicht kennt, dass quasi der Verkäufer die Grunderwerbsteuer bezahlt. Das macht er natürlich nicht, weil er einem die Grunderwerbsteuer schenkt, sondern weil er dann den Kaufpreis entsprechend erhöht um die Grunderwerbsteuer. Absolut. Aber dann lässt sich die Grunderwerbsteuer leichter durch die Bank mitfinanzieren.
Das wissen wir alle. Genau. War auch nicht das einzige Mal, wo wir das gemacht haben.
Jetzt wissen wir alle, dass man sich in Summe nicht überschulden darf. Also wir können ja gleich mal gucken, wo ihr da so steht, weil ich glaube, das habt ihr halt gut im Griff, ne? Aber man muss immer so, wenn ich dann höre, Finanzierungen komplett ohne Eigenkapital und Leute, wenn man gute Immobilien kauft und die im Wert entwickelt, dann ist je weniger Eigenkapital ich einsetze, einfach ein Wachstumsturbo und eine super Sache. Ja. Wenn ich aber eine Immobilie eh schon zu teuer kaufe, da nichts dran entwickle und sie einfach nur hinlege und jetzt mich freue, dass ich kein Eigenkapital eingesetzt habe, dann habe ich im Vermögenswert mir was Schlechtes getan, weil ich wahrscheinlich über Marktpreis eingekauft habe und auch noch Dinge mitfinanziert habe, die gar keinen Objektwert darstellen. So, genau. Okay, ich habe so viel angeschnitten, ich muss mal gucken, dass ich hier meine Notizen parallel hinbekomme. Also eigene Baufirma ist so spannend, aber jetzt will ich das Objekt nochmal rausnehmen. Objekt Nummer 4, Eisenach. Erzähl noch mal kurz Lage Eisenach, weil also das hat jetzt hier die Mieteinnahmen sind 2.300 Euro höher als die Bankrate pro Monat. Also das rechnet sich super, ist ein 11%er.
Trotz 4,48% Zins, ich will es nur kurz erwähnen. Ja.
4,48%
Zins. Also 23 gekauft, ja, so fast schlecht möglich, so ungefähr, so am zinsmäßig gesehen. Ja.
Zinsmäßig schlecht ist möglich. Und was glaubt ihr vom Einkaufspreis? Könnt ihr das einschätzen, 23? War das schon, habt ihr das super runterverhandelt oder wäre das jetzt noch günstiger?
6,75 inseriert. Mhm. Ich glaube, jetzt endlich gekauft für, wie gesagt, mit Hack 440. Also ja, das war, wir waren halt die Einzigen, die besichtigt haben.
Ja.
Wir sind auch eigentlich auch abgesprungen. Wir dachten mal, wir suchen was anderes. Da hat er uns zurück angerufen und gesagt, komm, eigentlich wollen wir doch, ich möchte verkaufen, sie wollen kaufen. Meine, ja, aber nicht zu dem Preis. Da haben wir ein paar Mal geredet. Das ging auch über mehrere Monate, genau.
Ihr habt echt mehr, ich dachte nämlich vorhin, ihr habt noch einiges vor, ihr habt diese Marktphase vor Zinserhöhung, die habt ihr mitbekommen mit
ein Objekt oder zwei.
Vielleicht noch das Objekt Nummer 2, oder? Februar 22 so.
Weiß schon noch, ja genau, weil da haben wir die Finanzierung gestrickt, Dezember 21, sowas glaube ich. Ja.
Genau. Ja, aber ich gucke mal gerade die Zinssätze. Genau, da habt ihr noch für 1,9 finanziert.
20 Jahre Zinsbindung.
Ja, stark. Glückwunsch dazu. 20 Jahre ist natürlich super. Okay, aber jetzt nochmal Eisenach. Was ist der Case? Also konnte man das, war das vermietet? Was habt ihr da gemacht?
Also ein 13er Mehrfamilienhaus, ein Gewerbe, 12 Wohnungen. 2 Wohnungen waren stark sanierungsbedürftig, leerstehend. Und da war eine unterirdische Durchschnittsmiete. Und was wir konkret gemacht haben, ist, wir haben gekauft, wir haben mit allen Mietern gesprochen, sogar hier und da, richtig, also im Nachhinein für uns auch interessant, sogar hier und da mit VAs, das heißt per Zoom, digital, nicht selber, weil wir ja auch beschäftigt waren mit anderen Themen und angestellt, und haben halt so rausgefunden, was man in den Wohnungen machen muss, was gemacht werden muss, weil der vorherige Eigentümer hatte jetzt nicht allzu viel gemacht in den 13 Jahren, wo er es im Besitz hatte, und haben das quasi dann auch verbunden mit einvernehmlichen Mieterhöhungen. Es gab auch keine einzelnen Stromverträge, keine Nebenkostenabrechnung, also es waren sehr alte Verträge, und haben dann quasi die somit alle auf einmal auch quasi neu gemacht.
Ja. Ja,
ja. Das war bei Eisenach der ziemlich große Hack. Also wir reden über eine Mietänderung, nenne ich jetzt mal, von ungefähr 65%.
Ja. Und das ist bei einer Mehrfamilienhausentwicklung aber gar nicht so ungewöhnlich. Also wenn man das richtig angeht, ja. Okay, und Eisenach, Vermietung in 10 Jahren? Kein Problem?
Liegt am Karlsplatz im Zentrum. Wir haben die 2 Wohnungen, die leer waren, hat man ja modernisiert und danach online gestellt für die Vermietung. Und da wurde uns wirklich auf die Tür eingerannt. Wir waren offensichtlich zu günstig, wie wir mal gegangen sind, obwohl das zu meinem Gefühl nicht so war.
Ja. Genau, das heißt direkt öffentliche Verkehrsmittel, Fußgängerzone um die Ecke, Einkaufsmöglichkeiten, einfach kein Auto.
Blick auf Wartburg. Ja.
Und da kannst du halt, ihr plant das für 10 Jahre zu halten?
Ja. Wir sind Privatbestand. Ja.
Und dann wird es verkauft? Entweder an eure VV GmbH oder ganz weg.
So ungefähr. Ja.
Okay, weil das ist alt, oder? Das sieht aus wie Anfang 1900.
Also ist denkmalgeschützt, auch die Fassade. Der ganze Platz ist denkmalgeschützt, aber die Stadt hat ein großes Interesse auch zusätzlich daran, diesen Platz eben weiterzuentwickeln, und holt dafür die Eigentümer auch mit ins Boot. Also das war beim Kauf tatsächlich nicht bekannt. Aber so natürlich umso interessanter, um da auch mal mitzubekommen, was genau städtisch bei sowas dann einfach mit passiert.
Das macht dann meine Frau übrigens. Du bist dann zum Bürgermeister, zum Oberbürgermeister gefahren und hast mit ihm, was hattest du, das belgische Pralinen dabei und
geredet. Ja. Also halt da passiert dann eben auch städtisch wirklich was, womit wir auch nicht gerechnet hätten tatsächlich.
Aber so auch Bescheid wissen und involviert sind. Das schon.
Ja, sowas ist wichtig. Ne? Immobilien sind regional. Das ist wirklich bei euch ja schwer. Also ihr habt ja wirklich kunterbunt gekauft. Zu wissen, was überall wo los ist, ne? das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, aber das macht halt Sinn. Ja. Wenn ihr das nur noch zu dem Haus abschließend, ihr habt es 23 gekauft, dann habt ihr es jetzt 2 Jahre, ihr habt es noch 8 Jahre. Was werdet ihr noch machen, dass das in 10 Jahren oder in 8 Jahren zum bestmöglichen Verkaufspreis führt?
Boah, wir haben jetzt zum Beispiel nicht unbedingt eine Vollsanierung geplant. Das Haus hat aber ziemlich hohe Instandhaltungskosten, einfach weil es schon ziemlich alt ist, weil es auch ein Gewerbe gibt, weil auch 13 Jahre lang nichts gemacht wurde, sagen wir mal so. Ja. Also ich glaube, wir werden in acht Jahren, bis es dann soweit wäre, werden wir schon einiges gemacht haben. Wir werden jetzt aber nicht zum Beispiel wie bei dem anderen Fix und Flip gezielt eine H auf A Sanierung machen als Beispiel. Ja. Das jetzt nicht.
Ist das noch so schlecht? Bitte? Energieeffizienz ist bei dem Haus schlecht?
Na, ich glaube schon, dass wir bei den letzten 3 Buchstaben sind.
Aber, ja. Also ich glaube, die Fenster wurden schon sehr lange nicht mehr getauscht.
Aber so schlecht ist es tatsächlich nicht. Ich glaube, es ist eine E, glaube ich.
Ja. Du hast ja einen Vorteil, das Haus ist umbaut, ne? Dann kann man weniger dämmen, zwangsläufig.
Also, muss man deswegen ist es ziemlich lange nach hinten. Das Dach ist ein kritischer Faktor, ein sehr langes Dach.
Ja. Ja.
Aber ich meine, mit den Erträgen, wir machen schön unsere Rücklagen, sollte das ja auch normalerweise kein Problem sein.
Ja, ja, ja. Also du kaufst das Haus für, was habt ihr gesagt, ihr kauft es für 450?
Ja.
Okay, und macht jetzt quasi einen monatlichen Überschuss von 2.300 Euro. Das ist ein jährlicher Überschuss von irgendwie 30.000 Euro. Das macht über 10 Jahre und dann habt ihr hoffentlich auch noch quasi eine Wertsteigerung. Was aber in Eisenach schon, also da kann man nicht jetzt unbedingt damit rechnen, dass der Markt das automatisch nach oben spült.
Nee, da gehen wir auch nicht davon aus. Das ist ein Cashflow-Objekt. Also wenn da eine Wertsteigerung entsteht in 10 Jahren, ist das schön, aber das machen wir.
Ganz kurze Unterbrechung. Vielleicht, wer es von euch gesehen hat, wir haben auf dem Immocation Festival eine sogenannte Deal Wall aufgestellt. Ich glaube, 13 Meter breit und 2-3 Meter hoch. Da hingen überall kleine DIN A5-Kärtchen mit Immobilien, die Teilnehmer der Immocation Masterclass gekauft haben. Wenn wir das versuchen, irgendwie hochzurechnen, was in den letzten Jahren die Teilnehmer aus der Immocation Masterclass in Immobilien gekauft haben, dann reden wir wahrscheinlich tatsächlich über ein paar Milliarden. Das ist unfassbar. Das hätten wir auch niemals gedacht. Und es ist ein großartiges Netzwerk entstanden von erfolgreichen Immobilieninvestoren. Unsere Aufgabe sehen wir darin, dich an den Driver's Seat zu setzen. Wir wollen dich eben coachen, begleiten mit 20 Immobilienprofis und Experten. Das sind erfolgreiche Immobilieninvestoren oder quasi Spezialisten wie Anwälte, Steuerberater und so weiter, die dich begleiten, damit du mit Immobilien erfolgreich wirst. Ganz egal, ob du deine erste Wohnung kaufen willst, dein erstes Mehrfamilienhaus, vielleicht schon ein paar Wohnungen hast, dein nächstes Level erreichen willst, die Immocation Masterclass ist die vollwertige und fundierte Ausbildung mit allem, was du dazu brauchst. Und es ist wirklich unsere DNA, mit euch gemeinsam in die Umsetzung zu gehen und daran messen wir auch unseren eigenen Erfolg. Wenn du Lust hast, dann nimm teil an der Immocation Masterclass und zwar indem du dich bewirbst. Die Plätze sind immer sehr, sehr schnell vergeben bei jedem Durchgang. Wir vergeben jetzt wieder die Plätze. Die Bewerbungsphase startet bald, schon in wenigen Wochen. Auf immocation.de/masterclass findest du alle Details, also am besten jetzt schon mal schauen. immocation.de/masterclass.
Also damit rechnen wir nicht.
Ne? Verstanden. Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Zwischendrin ganz vergessen noch mal kurz, wie alt seid ihr und wie viele Kinder habt ihr?
Wir sind beide 33 und haben 2 Kinder.
Sehr gut, das wird noch wichtig, ja, weil wir gleich über Zeitmanagement sprechen. Genau, jetzt kommen wir aber mal zu der zweiten Reihe in eurer Tabelle. Das ist jetzt eine GmbH, in die ihr reinkauft.
Ja.
Richtig?
Zwei GmbHs.
Zwei, stimmt.
Zu deiner Frage, wir knüpfen gleich an. Die erste GmbH, die JJ, Real Estate GmbH, Janik und Jana, wir waren sehr kreativ. Und dann irgendwann haben wir die JJAM, die JAM, wie sich unser Steuerberater nennt, der neue. Und die steht für Janika, Jana, Allegra und Manu. Ja. Voilà, das sind die zwei Mädels, die dann auch zu der Zeit dazugekommen waren. Genau.
Sehr cool.
Schon quasi prädestiniert sind oder da auch angelegt sind, schon in der GmbH immer eine wichtige Rolle zu haben.
Genau. Warum zwei GmbHs?
VV und Fix and Flip.
Okay.
Wir haben es völlig übertrieben, laut Immocation, wir hätten auch warten können, ja, Holding, Fix and Flip GmbH und dann irgendwann später kam die VV GmbH in der gleichen
Holding. Eine Holding habt ihr auch?
Genau. Die steht drüber.
Okay, so, wenn ich jetzt hier vorlese, Überschuss, Einnahmen versus Annuität, also nochmal dazwischen drin muss man Rücklagen bilden und so, also das könnt ihr jetzt nicht einmal als Cashflow komplett nehmen, aber ein Objekt 2.800 Euro, das nächste 2.000 Euro, das nächste 3.000 Euro, das nächste 2.000 Euro und zwar pro Monat. Das ist ja schon ordentlich, dahinter steckt aber auch wahrscheinlich Monteursvermietung.
Ja.
Fällen, Wohnungen und Monteurs.
Also hier in drei von vier Fällen und das andere ist ein Airbnb, genau, wie du sagst. Ja.
Und die sind jetzt aber bei euch in der Nähe, ne?
Ja.
Ja.
Das haben wir uns nicht getraut, das in Leipzig anzufangen, ja, genau.
Trotzdem, gut, Liederbach, können wir B-Lage vielleicht sagen, aber der Rest eher in Richtung C- und D-Lagen, ne?
Ja, je nachdem, wie man es sieht, also... Ja, C, B, so. Vielleicht bin ich da was optimistischer als du, Jan, aber da ist auf jeden Fall eine hohe Nachfrage. Haben wir festgestellt für Monteurzimmer, das wissen wir. Das sehen wir auch hier in der Tabelle. Genau.
Also wenn ich es mal so sagen würde, die ersten Objekte, die wir gesprochen haben, das sind eigentlich einzelne oder Wohnungen oder ein Zweifamilienhaus mit einer Einlieger oder einem Mehrfamilienhaus. Aber das ist normale Vermietung, Cashflow-Strategie. Im Osten. Und jetzt seid ihr näher bei euch dran, aber dort auch jetzt nicht irgendwie in Bestlagen, sondern eher ein bisschen außerhalb.
Also nicht, ich nenne sie mal nicht teure Anlagen.
Ja.
Weil wir trotzdem immer noch quasi gucken auf Rendite und wir müssen auch rechnen mit den Fall, was, wenn zum Beispiel Monteurzimmer nicht funktioniert. Warum auch immer. Ja. Also da rechnen wir auch immer mit dem Fall, dass es sich mindestens ungefähr selber tragen würde. Es dürfte ja nicht die ganze Rechnung zerschießen, sozusagen.
Wie kam dir denn dazu, diesen zweiten Bestandteil in den GmbHs? Den habt ihr ab 24 aufgebaut, wenn ich das richtig sehe. Also relativ
wir haben viel gemacht in 24.
Ja. Das war tatsächlich Zufall, ne? Wir haben ein Objekt schon länger, 2022 haben wir das gekauft, hier in der Nähe, privat, was hauptsächlich an Mieter oder eigentlich wo nur Mieter Interesse haben, die übers Jobcenter kommen. Und du hattest es aus Spaß irgendwann beim Monteurzimmer
inspiriert. Da ist mal einer ausgezogen, da war mal eine Wohnung leer. Wir haben, wie gelernt, eine Testanzeige geschaltet, auch für Monteurzimmer. Und da kam zu dem Zeitpunkt keine Rückmeldung. Dann haben wir es wieder regulär vermietet. Das ist ein Haus, das zweite Objekt, das wir gekauft haben, Marco, auch in der Nähe liegt es. Ja. Das Zweifamilienhaus. Und ich habe aber die Anzeige, typisch Jana, nie offline genommen. Einfach stehen lassen. Und dann auf einmal ging es los und haben wir zig Anfragen gehabt für Monteurzimmer in der Region. Das ist die A45, die auch jetzt saniert wird, etc. jahrelang, aber nicht nur deswegen. Und irgendwann haben wir gedacht, okay, jetzt können wir das nicht mehr ignorieren, jetzt müssen wir da mal was kaufen, da in der Nähe. Und dann haben wir damit angefangen. Das war dann hier in dem Fall Objekt 8. Objekt 6 ist aber auch gar nicht so weit entfernt, war eher so ein Zufallsfund. Ja, und da Objekt 8 so viele Anfragen hatte und sofort quasi noch vor Notartermin vermietet war, so ausgesprochen, haben wir dann Objekt 9 und Objekt 10, muss man auch zugeben, ist auch schon reserviert, ist jetzt da auch in der Nähe, ja, weil wir so viele Anfragen haben. Ja.
Also ihr habt gesagt, wir kaufen jetzt in der Nähe,
ja,
wo ihr schon wusstet, da gibt es Monteursnachfragen.
Ja, weil wir irgendwann eine Testanzeige gelauncht hatten, als wir mal eine Wohnung frei hatten und die nie offline genommen haben und irgendwann wurden wir geflutet mit Anfragen, die letzte Zeit, ne? Genau.
Wie schätzt ihr den Monteursmarkt ein? Also ich kenne es jetzt auch seit ein paar Jahren. Es ist gefühlt sehr, sehr überlaufen. Es machen unglaublich viele. Ich kenne sehr viele, wirklich einige, die das sehr, sehr erfolgreich machen mit brutalen Cashflows. Ich habe Sorge, dass irgendwann alle Monteure mal untergebracht sind. Aber das ist wahrscheinlich auch regional sehr unterschiedlich. Oder wie schätzt ihr das ein?
Ist regional sehr unterschiedlich. Also ich glaube, da, wo wir jetzt waren, da gab es einen anderen, aber auch nicht einfach mit der Größe oder mit der Anzahl der Zimmer, die wir angeboten haben, und teurer.
Ich meine, wir versuchen auch tollen Wohnraum anzubieten. Ich meine, die Leute jetzt bei uns als erstes eingezogen sind, in dem Objekt Nummer 8, das ist in Gölschhausen, Ehringshausen, die hatten vorher ein Haus, wo sporadisch Strom war, kaum warm Wasser. Ja, unseres wurde frisch saniert, bevor die eingezogen sind, mit weißer Marmorfliese. Ja? Also das ist halt ein Unterschied. Wir versuchen das schon auch, das sind jetzt nicht unbedingt große Zimmer, aber alles so konform, wie es sein soll. Aber das ist halt schon ordentlicher Wohnraum. Und das hören wir auch bei den Leuten raus. Das ist schon, was denen auch sehr gefällt. Ja? Klar, man muss, wie Jani auch gesagt hat, wir müssen regional sehr gucken. Ich glaube, in manchen Gegenden ist es definitiv, gibt es vielleicht auch ein Überangebot. Wir waren auch sehr erstaunt. Wir haben das erste Haus gemacht. Das war sofort voll vermietet. Und da kamen immer noch viele Anfragen. So 30 Betten pro Woche, wenn wir eh schon voll ausgelastet sind. Ja, haben wir gedacht, gut, dann machen wir noch ein zweites Haus. Und auch das war sehr schnell ausgelastet.
Ja. Das finde ich unglaublich stark. Also das ist ja, Immobilienmärkte sind so viele kleine Teilmärkte. Den bei euch regionalen kleinen Teilmarkt Monteursvermietung. Ihr habt plötzlich nicht nur Indikation, sondern ihr habt den Beweis, dass die Nachfrage sehr hoch ist. Und dann sagt ihr, okay, wunderbar, lass ein paar Häuser kaufen für dieses Vorhaben.
Genau, wir gehen damit zur Bank und sagen, wir kaufen das zweite Haus. Also Objekt 8 und 9 liegen 3 Kilometer auseinander.
Ja.
Also wir konnten den auch, wir hatten eine Woche, das war Ende August. Da hast du mal geguckt, weiß ich, da war eine Anfrage für 36 Betten. Also irgendwie, was waren es? 8 Firmen oder sowas, die wollten dann insgesamt 36 Leute unterbringen innerhalb von einer Woche. Ja, dann damit können wir noch ein Haus auslasten, wenn wir wollen. Ja.
Dann lass uns mal den Fallback Case. Also jetzt nehmen wir an, die Autobahn ist irgendwann fertig gebaut, plötzlich droppen die Monteursanfragen wieder, was ja irgendwann passieren kann. Ja. Sicherlich nicht im nächsten Jahr, aber möglicherweise über ein paar Jahre. Jetzt nehmen wir mal irgendein Objekt. Ihr habt jetzt monatliche Kreditraten zwischen 1.000 und 1.500 Euro ganz grob. Nee, zwischen 750 und 1.500 Euro.
Wie war es der Einkaufspreis, der uns eine gewisse Sicherheit gegeben hat? Genau.
Wie bitte?
Der Einkaufspreis hier war niedrig genug, um uns einen Fallback-Case, also ich habe vorgegriffen, Entschuldigung. Ja.
Genau, ich will nur schätzen, was ist denn eine normale Miete? Jetzt nehmen wir mal Objekt Nummer 8. 1200 Euro Bankrate. Dann wenn ihr das normal vermieten würdet.
8? 8 oder 9?
Oh, ist egal, ja. Nimm mal 8, da bin ich gerade.
200 Quadratmeter, da ungefähr 170 müssen das sein, Quadratmeter, glaube ich. Wo stehen die?
Wir sind nicht in der Liste. 2 Wohnungen.
In 170 sind es. Jetzt haben wir dann 800.
Genau, also eingetragen ist es als Zweifamilienhaus, ist vielleicht noch als Hintergrund das Objekt 8. Und ein Zimmer wäre oder ein Bereich ist tatsächlich von den Nebengebäuden schon halb ausgebaut, also dass wir da auch die Möglichkeit gegebenenfalls hätten, das noch zu erweitern.
Genau, also 8 Euro für 170 Quadratmeter wären 1.300, 1.400 im Monat.
Also bist du quasi knapp über der Bankrate mit einer normalen Vermietung. Bei was? 8 Euro war das jetzt?
Bei 8 Euro, genau.
Okay, und du kriegst in Wirklichkeit aber mehr als das Doppelte durch die Monteursvermietung.
Ja.
Wie viel mehr Kosten habt ihr?
Da geht meistens im Monat schon eines kaputt. 400, 500 Euro, sowas, mehr.
400, 500 Euro mehr pro Objekt.
Genau, also für ein Objekt, wir reden jetzt zum Beispiel über Objekt 8, dass da im Monat nochmal extra so Sonderkosten entstehen von 400, 500 Euro. Ne?
Okay, okay. Also du würdest normale, also du hast 1200 Euro Bankrate, normale Vermietung wäre 1300, 1400 Euro, kann sich jeder vorstellen, Immobilie dich von selbst abzahlt, wunderbar. Genau. Jetzt sagt ihr, oh, wir machen aber hier Turbo und wollen Cashflow aufbauen, wir vermieten an Monteure und kriegen 3200, 3300 Euro im Monat, davon ziehen wir aber 500 ab für Sonderkosten, sind 2800 Euro. Gegenüber den 1200 Euro Bankrate. Und so entsteht dann für euch freier Cashflow. Wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert, habt ihr quasi ein Fallback.
Genau.
Hättet ihr jetzt deinen Hauptjob nicht mehr? Ja? Also, weil das ist ja finanzielle Absicherung. Also, ich würde mich fragen, würdet ihr euch darauf verlassen, von dem Monteurs Margenaufschlag quasi zu leben? Oder sag, oh, nicht, dass das in 3 Jahren nicht mehr funktioniert?
Also das Interessante ist, dass wir bisher keine Bauarbeiter der Autobahn bei uns beherbergen, wenn man so will, also beziehungsweise unterbringen. Das heißt, wenn die Autobahn irgendwann fertig ist, okay, also noch wäre das kein Problem. Das kann sich natürlich ändern. Wir vermieten auch langfristig, muss man dazu sagen. Also wir ziehen auf Monteure an, die mindestens 3 Monate bleiben, ja? Damit es auch etwas ruhiger ist. Auf deine Frage zu beantworten, klar, unser Plan war schon, dass irgendwann unsere Immobilien so quasi erfolgreich laufen, dass man auch den Hauptjob trainieren könnte. Genau.
Okay, und das, aber da würdet ihr euch auf Mund, also ich weiß zum Beispiel, kennt ihr ja auch gut den Hendrik, ne? Hendrik Klafke. Mhm. Also der hat ja quasi Hauptjob gekündigt, das muss man anders formulieren, der hat seine unternehmerische Tätigkeit als Bauunternehmer weitestgehend eingestellt und gesagt, ich verlasse mich auf den Cashflow aus Monteursvermietung. Jetzt hat er, glaube ich, 200 oder 300 Betten. Und weiß das auch über ein paar Jahre hinweg und verlässt sich auch auf diesen Cashflow. Mittlerweile hat er viele andere Immobilienprojekte realisiert und würde das auch so komplett auffangen und kompensieren können und so. Aber das finde ich quasi eine interessante Frage. Wie sehr kann man sich auf so einen Monteurs-Cashflow verlassen?
Auch wir würden das machen.
Ja.
Ja.
Spannend, ja.
Cool. Man braucht noch vielleicht jetzt noch ein größeres Mehrfamilienhaus oder sowas extra hinzu. Also wir würden jetzt zum Beispiel als nächstes nicht noch ein Monteurshaus kaufen. Außer vielleicht Nummer 10, aber das insofern. Aber dann 11 wäre definitiv ein größeres Mehrfamilienhaus, so wie Eisenach oder woanders. Ja? Kann aber auch deutlich größer sein, dass man nochmal extra Sicherheit so einfach auch buy and hold, langfristige Vermietung aufbaut. Ja? Aber das bringt halt nicht diesen Cashflow-Turbo, diese Rendite-Turbo, wie das auch unser Zimmer macht. In seltensten Fällen zumindest. Nicht sofort, da braucht man mehr Geduld. Entschuldigung.
Ja, man muss halt dann natürlich auch da, also hier haben wir halt auch in gewisser Weise Glück, dass wir einfach geschaut haben, das hat funktioniert, halt, dass das so ein bisschen reingespült auch wurde und bei den, für uns ist halt dieses Buy and Hold ganz einfach auch als kontinuierlicher Cashflow, was wir teilweise natürlich gut entwickelt haben auch, also wo wir auch schauen, dass wir kontinuierlich schauen, Müssen wir die Miete anpassen oder nicht? Was kann man den Mietern noch Gutes tun? Gibt es irgendwelche Probleme, an die wir noch ran müssen, dass wir halt auch immer möglichst schauen, dass wir den Stand der Technik halten und attraktiven Wohnraum dann auch schaffen, wenn neue Mieter einziehen.
Ja.
Vielleicht nochmal zur Ergänzung, Marco, um mal so einen kleinen Push zu geben. Wir haben das Haus beurkundet am 6.2.2025. Die ersten Monteure sind eingezogen am 1.4.2025. Zwischendrin haben wir alle Heizkörper, alle Heizrohre, komplette Elektrik und Innenausbau. Kannst du dir vorstellen, das war ein Zweifamilienhaus, komplett gemacht, also mehr Zimmer gemacht. Das heißt, innerhalb von 9 Wochen standen dann bei der Bank quasi auf dem Konto deutlich mehr als die Kreditrate. Ja. Also da war zum Beispiel die Bankerin, die hat sich sehr für uns eingesetzt. Hat uns auch eine tolle Beleihung ermöglicht. Hatte dann natürlich auch zu erklären, quasi zu ihren Kollegen, ob das jetzt alles gut geht. Man hat sich dann sehr gefreut, dass quasi 9 Wochen nach Notartermin die erste Miete reinkam, die mehr als genügend auch die Kreditrate natürlich gedeckt hat, von externen Firmen, nicht von uns. Mhm. Also das im Sinne von Renditeturbo, 9 Wochen Arbeit, ja, das ist alles knallhart. Da reden wir nicht drüber, mit eigener Handwerkerfirma, da reden wir nicht drüber, dass man früh zu Hause ist oder wenig viel schläft. Aber halt innerhalb von 9 Wochen kann man dann schon für den Vermögensaufbau sehr viel bewegen.
Das finde ich, ja, also
wie immer sehr, sehr geil. Also klar, das sind eine knallharte 9 Wochen, aber
das ist. Aber wollte ich gerade sagen, welches Haus war das? Welche Nummer?
Die 8.
Die 8. Also da hast du, das haben wir ja gerade durchgerechnet, ne? Da hast du 1.400, 1.500 Euro im Monat Cashflow aufgebaut mit da 7, 8 Wochen ranklotzen. Ne? Das ist natürlich ziemlich cool. Ja, Stichwort eigene Handwerksfirma. Also das hat wahrscheinlich da geholfen. Aber wie kamt ihr dazu? Ihr habt angestellte Handwerker oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, obwohl wir jetzt wieder davon weggehen. Ja. Das ist dann die Geschichte von 25, kommen wir später dazu tatsächlich. Wir haben einen Fix und Flip gemacht, den hat Jani auch vorgestellt, in der Nähe von Frankfurt. Ein Doppelhaushälfte haben wir von H auf A gebracht, 13 Wochen hat das gedauert. Und da sind auch Handwerker sozusagen hängen geblieben. Also die haben wir dann nachher, haben wir ja gesehen, was die können. Die haben gesehen, wie schön es ist, bei uns zu arbeiten, beziehungsweise wie wir da auch miteinander respektvoll umgehen. Und genau, die haben wir dann irgendwann auch fest angestellt. Da eine insbesondere, das waren zum gegebenen Zeitpunkt waren es mal 5, dann eben 3, weil ich meine, so groß ist der Bestand noch nicht, aber es gibt schon so immer wieder mal Bewegchen oder Sachen, die repariert werden müssen, aber wir brauchen jetzt nicht dauerhaft eine Truppe von 10 Leute zum Beispiel, so groß sind wir ja noch nicht. Und dann, das macht halt extrem flexibel. Und das sind halt, wir machen das dann auch erfolgsbasiert mit den Handwerkern. Das heißt, wenn ein Projekt fertig wird oder so zum Beispiel, dass die auch damit daran teilhaben. Und das hat halt die Sachen wie zum Beispiel Objekt Nummer 8, 9 Wochen zwischen Notartermin und Vermietung zwischendrin quasi eine komplette Sanierung halt möglich gemacht.
Sind das Allrounder?
Ja.
Ja.
Und die habt ihr wo angestellt? In der GmbH?
Ja.
In der Fix and Flip GmbH?
In eine andere GmbH.
Wie bitte?
In eine andere GmbH.
In noch eine weitere GmbH.
Genau.
Was dann kredittechnisch wieder interessant ist, ne?
Genau.
Ja.
Okay, erklär mal.
Weil wir haben da natürlich, das sind natürlich Angebote, die wir direkt der Bank weiterleiten konnten, was es vereinfacht hat. Dass wir da kriegen wir den Kredit ausgezahlt und können den natürlich, also teilweise ausgezahlt. Nee, du kannst es besser erklären. Wir kriegen den Kredit für unsere Fix & Flip Firma als Beispiel ausgezahlt, die dann natürlich unsere Handwerker GmbH bezahlen kann und somit fließt das Geld natürlich bei uns weiter.
Also einfach, genau, ich meine, die Allegra Manu GmbH, wie wir es ja vorhin genannt haben, beauftragt dann die Handwerkerfirma, um dann die Arbeit zu erledigen. Genauso wie als würden wir eine externe Firma beauftragen, ja. Aber das geht natürlich dadurch nochmal, man ist schneller, man kann schneller Angebote einreichen bei der Bank, das hat man viele Vorteile. Ne? Manchmal muss man ja nachweisen, wenn man etwas finanziert, das, was die Renovierungen kosten, das ging hier in dem Fall sehr schnell. Das weiß die Bank auch, die findet das auch ein super Konstrukt, unterstützt das auch, passt. Ja.
Macht Sinn, da gleich über Finanzierung zu sprechen. Wir kommen gleich nochmal zurück zur Handwerksfirma. Aber ihr finanziert gerne, wenn ihr es, wenn es möglich ist, 100%. Mal gerne, wie wir gelernt haben, auch mit der Grunderwerbsteuer drin. Wir haben es früher mal All-Innen genannt. Ja. Und dann wollt ihr aber, und wie gesagt, bitte vorsichtig da, ne? So, jetzt reden wir über einen Teil, der sehr viel Sinn macht, auf jeden Fall, wenn man wertstiftende Maßnahmen gleich mitfinanziert, also Sanierungen und Aufwertungen. Dann geht ihr also zur Bank, sagt, wir kaufen das für den Preis, wir hätten aber gerne noch mehr Geld. Dafür werden wir das und das machen, das wird den Wert der Immobilie erhöhen, deswegen gibt sie euch dafür dann das Geld. Aber dann muss man auch wirklich sagen, diese Sanierung kostet so viel und muss auch wirklich, zumindest in aller Regel, Rechnungen dafür einreichen. Und die kommen wiederum von eurer eigenen Handwerksfirma.
Genau. Wir machen aber auch tatsächlich, ich glaube, ausnahmslos, es gibt kein Objekt, wo wir nichts gemacht haben. Mhm. Also das ist eigentlich auch, glaube ich, unsere so unterliegende Strategie oder quasi, wo wir versuchen immer, also wir machen immer werthebende Maßnahmen. Nur so kommen wir auch dazu, dass man ordentlich genug einkaufen kann und nachher quasi genug Wertsteigerung hat oder quasi begehrlicher Wohnraum anbietet, die man gut genug vermieten kann. Genau.
Also wir reden, wie gesagt, kleiner über Zeitmanagement. Macht auch Sinn, das zu tun, weil also es ist vollkommen cool, eine Wohnung günstig, also versuchen, einen guten Deal zu machen, sie einigermaßen günstig zu kaufen, sich auf eine normale Mietentwicklung zu verlassen, die vom Markt kommt und mit regulären Mieterhöhungen und so und das einfach hinzulegen. Dann wirken über die Zeit logischerweise die ganzen Mechanismen für einen, die bei Immobilien sehr helfen. Was aber halt einfach alle Investoren, die schneller Meter machen, die müssen aktiv entwickeln. Ja. Und das kostet halt eine Menge Zeit. Aber wenn man in ein paar Jahre lang das investiert, hat man halt tatsächlich auch wirklich einen brutalen Turbo. Okay, nochmal zurück zur Handwerksfirma. Wie viele Leute waren das, habe ich gesagt? Drei?
Drei, dann irgendwann wurden es, also wir haben es auch flexibel angepasst, je nachdem, was benötigt wurde, genau.
Genau, weil ich wollte ja sagen, was ist denn da jetzt dauerhaft eure Auslastung? Das ist ja, also ich finde jetzt bei 28 Einheiten, würde ich jetzt von außen erstmal sagen, na, weiß ich nicht, ob man jetzt angestellte Handwerker braucht, aber das ist natürlich unglaublich, wenn ihr die einsetzen könnt und den Speed habt, ist ganz toll, wenn es funktioniert, aber habt ihr nicht plötzlich einen Monat, wo ihr den Gehältern bezahlt, aber die nichts zu tun haben?
Tatsächlich kaum. Aber wir haben es auch runtergestuft. Wir hatten aber einen, der ziemlich gut zu uns gepasst hat. Der war, also vom Charakter her, der hat unheimlich Gas gegeben. War ein extremer guter Allrounder. Also wirklich so, ne, so ein Glücksfund. Kam aus der Ukraine. Ja. Deswegen, also, da haben wir angefangen, Russisch zu lernen, solche Sachen. Aber also so Sachen, womit man nie rechnet in der Immobilienkarriere. Aber okay, das machen wir dann. Hat halt ein extrem geiles Zusammenspiel ermöglicht. Wo wir halt unser das gemacht haben, was wir gemacht haben, einkaufen, Strategie machen und er hat das umgesetzt. Und dann jedes Projekt, was fertig wurde, er hatte dann auch einen gewissen Anteil gekriegt, einen Bonusanteil gekriegt, er hat das auch gebraucht natürlich für die Familie und so weiter. Wir haben deswegen auch zum Beispiel einen Transporter gekauft, wir haben so einen Krafter im Oranje mit Baulichten, vorne, ja. Genau, die Nachbarn wundern sich manchmal, was los ist. Nein, wir haben keine Autohandelsfirma, wir machen was mit Immobilien. Solche Sachen, also es war, hat ja auch Herausforderungen mit sich mitgebracht. Wir haben gelernt, was Sozialversicherung heißt, BGBau war bei uns, solche Sachen. Also wirklich auch Dinge, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben.
Ausländerbehörde auch,
Ja. Aber ja, von der Flexibilität und Geschwindigkeit her macht das Sinn. Du hast recht, man muss ihn immer auslasten. Wir hatten hier und da ein paar externe Baustellen, kaum welche. Einfach, weil wir uns fest vorgenommen hatten, okay, dann müssen wir so schnell nachkaufen, dass wir ihn beschäftigen können.
Genau. Wie funktioniert das Ganze finanziell? Also ihr habt eine schöne Bonität von dir, Jane, die hilft natürlich im Ankauf. Erstmal ganz normal, durch einen angestellten, gut bezahlten Job kann man sich sehr Immobilien kaufen. Trotzdem gibt es ja dann schon irgendwo einen Deckel und bei der Größenordnung ist der Deckel eigentlich typischerweise dann auch schon erreicht. Ne? Ihr habt jetzt, ich glaube nicht, dass ihr mit 2 Millionen Eigenkapital gestartet seid in eurer Immobilienreise.
Wäre nett.
Wie bitte?
Wäre nett.
Nee. Ja, wäre nett, genau.
Wir haben auch keine reichen Erbtanten.
Ja, sondern wahrscheinlich das Ersparte nebenbei irgendwie und dann kann man mal die erste Wohnung, die zweite Wohnung finanzieren, dann kommt man schon zum Mehrfamilienhaus, dann wie hat das funktioniert, dass ihr immer das nötige Geld zur Verfügung habt? Wenn man jetzt, wenn die Leute hören, okay, 3 Leute angestellt, Handwerker, dann noch ein Auto dafür gekauft und ist ja alles ein Business Case, ist schon klar, wenn ihr damit eure eigenen Sanierungen macht und die sind günstiger, wenn ihr extern, ist logischerweise ein Business Case, aber trotzdem brauchen wir ja die Mittel, um das initial mal anzuschieben.
Also wir sind sehr häufig mit Banken ins Gespräch gegangen, haben dann auch die Banker kennengelernt, sag ich mal, die das Geschäft auch so ein bisschen verstehen. Was steckt eigentlich hinter Fix & Flip? Was sind die Gedanken dahinter? Das war wirklich sehr hilfreich. Die haben sich dann tatsächlich, der eine hat sich dann mit uns weiterentwickelt. Das heißt, als wir dann das dritte Objekt mit ihm kaufen wollten, hatte er auch eine höhere Kappung quasi, über die er alleine entscheiden konnte. Das war wahnsinnig wichtig für uns. Und dann, als ne, wenn halt irgendwann es dazu kommt, dass einfach diese persönlichen Befugnisse der einzelnen Bankangestellten ausgereizt sind, klar, gegebenenfalls bei den Chefs vorstellig werden, auch einfach mal da Werbung für uns zu machen, aber auch stetig weiter nach Banken schauen, da ins Gespräch gehen, um das dann eben weitermachen zu können.
Also wir haben auch schon natürlich ein paar Rücklagen von zum Beispiel Eisenach hier und da dann auch schon für den Start benutzt. Aber ich glaube auch, so wie Janni sagt, zum Beispiel, wenn man eine Handwerkerfirma hat, die schreibt ja ein Angebot, da hat man ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, um da auch, also ich meine, sagen wir jetzt mal einen Transporter oder einen Anhänger oder Baumaterial oder Werkzeug, das wären dann ja auch Kosten, die entstehen. Das würde ja jede Handwerkerfirma auch abrechnen. Ne? Da wird ja Material und Werkzeug abgenutzt. Das ist hier ja genauso drin. Klar, wir müssen uns halt so ziemlich genau schätzen, wie viel es war. Das war für uns völlig Neuland, das stimmt. Aber da hat man ja durch den Fix & Flip, durch diese Vollsanierung, hat man ja ziemlich viel gelernt, auch konnten wir ziemlich genau schätzen, was hier und da anfällt. Also hat das auch finanziell wirklich Sinn gemacht. Also hat es schon so funktioniert. Zeitlich gesehen, da kommen wir wahrscheinlich später dazu, war es sehr intensiv.
Ja.
Also diese Betreuung, das Hinfahren, das Erklären auf eine andere Sprache, ja, gucken, dass man das gleiche Verständnis hat, ja. Baumaterial besorgen, was man will, ja. Ist ein Riesenaufwand.
Ja. Wer hat das gemacht von euch?
Hauptsächlich du.
Ja. Okay, ich mache mal ganz kurz Übersicht über all eure Wohnungen, weil wir jetzt gerade über die Finanzen gesprochen haben. Weiß ich ja jetzt, also jetzt habt ihr gerade die Frage im Prinzip beantwortet mit, naja, also klar, das ist ein Business Case in sich, dass man Geld spart von den Handwerkern, aber vor allem, wir haben halt das Geld von den Banken bekommen. Also wir hatten zwischendrin kein Liquiditätsproblem, weil wir das Geld von den Banken bekommen haben. Muss man ja die übergeordnete Frage stellen, habt ihr euch da überhoben? Und es gibt ja zwei Sachen. Einmal, wie viel Schulden habt ihr, wie viel Immobilienwert habt ihr? Und zum Zweiten, wie viel freien Cashflow habt ihr? Und das habt ihr hier netterweise im Vorfeld auch schon zur Verfügung gestellt.
Bin ich gespannt, was du sagst.
Ja, ja, genau. Also ich erzähle euch jetzt, was ihr habt. Nein, das sind von euch die Zahlen.
Wir haben Darlehenshöhe, initiale, nicht aktuelle Restschuld, initiale von 2,17.
Okay, also super. Und die addierten Kaufpreise, wie sind die denn? Weißt du die? Die müssten ja vielleicht ungefähr den 2,1, 2,2 entsprechen, weil das zu 100% finanziert beim Wissen.
Ja, hier und da, wir haben schon hier und da wirklich Renovierungskredite mit dazugenommen. Also die wirklichen Einkaufspreise müssten
niedriger sein.
Deutlich niedriger.
Okay, das bedeutet aber, ihr habt im Vergleich zum Kaufpreis den Wert der Immobilien eigentlich verdoppelt.
Ja.
Öfters. Durch eure Entwicklung, Vermietungskonzept, alles Mögliche. Ne?
Genau.
Ja.
Okay, toll.
Mussten wir auch, sonst wäre es kein Business Case. Ne?
Ja, logisch.
Dann haben wir auch irgendwann tatsächlich Schluss zu deiner vorherigen Frage. Irgendwann kommt man zum Deckel. Ja, wir wissen das. Ich bin bei jedem Mal gefühlt ängstlich, wann er kommt. Ne? Wo wir Bank anrufen, bisher hatten wir diese Aussage noch nicht.
Ja, der Deckel kommt dann erstmal, also die persönliche Bonität von einem gut verdienten Angestellten. Keine Ahnung, ich höre alle möglichen Zahlen immer wieder und spreche mit ganz vielen Leuten, die Range ist groß, aber irgendwo bei einem Kaufpreis addiert von einer knappen Million bis vielleicht 1,5 Millionen, da kannst du noch irgendwie zur Bank gehen und sagen, hier, ich bin aber ein super Angestellter, hab eine super Bonität, eine tolle monatliche Rechnung, sonst keine Schulden. Ich will Immobilien für 1 bis 1,5 Millionen kaufen. Dann stellt ja viel auf die persönliche Bonität ab. Mhm. Darüber hinaus brauchst du dann halt einen Case, der in sich aufgeht, damit du weiter wachsen kannst. Und das wäre jetzt gerade meine Anschlussfrage vom Loan-to-Value her, ist bei euch ja schon mal super. Also die Bank wird ja auf ähnliche Immobilienwerte kommen. Vielleicht kommt die nicht auf 3,45, sondern auf 3. Reicht aber ganz locker, wenn ihr nur 2, bisschen was Schulden habt.
Wir stellen das der Bank tatsächlich auch immer dar. Ne? Wir sagen, wir haben das schon gemacht und so sieht es aus. Oder? Das
müssen wir auch.
Genau.
Das war auch am Anfang auch die Herausforderung, dass uns keiner das geglaubt hat.
Ja.
Wir auch nicht, aber genau.
Toll.
Mittlerweile ist es einfach, genau. Ja.
Ja. Janika, du bist Energieberaterin.
Ja.
Wie kam es dazu?
Ich glaube, das ist jetzt auch einfach aus unserem Immobiliengeschäft gewachsen. Dieses Thema Nachhaltigkeit hat mich schon lange begleitet und in dem Job, den ich bis vor 3 Jahren ungefähr hatte, hat dieses Thema halt auch eine Rolle gespielt. Okay, Hausentwicklung und da muss man was machen und wie kriegt man die Menschen dazu, dass sie ihr Haus sanieren. Das sind ja teilweise sehr kleine Maßnahmen, die man machen kann und man spart unglaublich viel Energie ein, was dann natürlich auch wieder eine große Kosteneinsparung ist. Und so kam das dann. Den alten Job habe ich gekündigt, nachdem das nach der ersten Elternzeit nicht gut geklappt hat. Und dann haben wir eine Zeit lang mit Fix & Flip irgendwie geguckt, was natürlich Ende 2022 eine Bombenzeit dafür war. Ganz im Gegenteil. Und von daher habe ich dann geschaut, okay, was kann man weitermachen und wie können wir diese Sachen vereinen? Und dann hatten wir halt auch das Haus gleichzeitig, was wir auch in Murnau vorgestellt hatten, wo wir energetisch extrem viel gehoben haben. Und das war dann so der ausschlaggebende Punkt dafür, das kann ich ja auch.
Wie ist deine Einschätzung, Immobilien jetzt, also das Thema war ja brutal heiß. Es gab extreme Wertabschläge für schlechte Energieeffizienzklassen. Das hat sich ein bisschen beruhigt, aber ist logischerweise noch ein Thema, weil wir müssen ja alle dann irgendwann CO2-neutral werden mit allen Immobilien. Ist das ein Case, schlechte Energieeffizienzklassen zu kaufen und sie aufzuwerten?
Da muss der Kaufpreis natürlich immer mitspielen. Also bei uns hat er mitgespielt. Wir haben ja für ein Apfel und ein Ei im Frankfurter Umland gekauft. Wir denken das jetzt auch immer mit bei den Häusern, die wir kaufen, weil die meistens energetisch sehr schlecht sind.
Optimierungsfähig.
Ne? Entsprechend optimierungsfähig. Und weil wir auch ganz klar wissen, dass die Banken natürlich auch ihr Portfolio dahingehend verbessern möchten, was Energie angeht. Das ist natürlich auch einfach ein Business Case für die Bank, wenn sie halt sagen, naja, wir entwickeln da, aber wir verbessern unser Portfolio, die Häuser, die bei uns drin sind, einfach dadurch, dass sie eben energieeffizienter werden. Und somit, das können wir der Bank gut verkaufen. Und das verkauft sich grundsätzlich gut. Also ich habe vorher mit Startups gearbeitet und da hieß es dann auch, bringt das ein, wenn ihr diese Kriterien erfüllt, packt das in eure Bankunterlagen, weil es einfach wichtig ist.
Also ist es ein Case?
Es ist definitiv ein Case und damit kann man eben auch zusätzlich Renovierungsbudget generieren über die Bank.
Okay, dann lasst uns jetzt mal ein bisschen über Zeitmanagement und eure Prioritäten sprechen. Also ihr macht Fix & Flip, du bist Energieberaterin, ihr habt 2 Kinder, jeder, der Kinder hat, weiß, was das ungefähr bedeutet, was man zusätzlich. Jane ist eigentlich Fulltime noch als Angestellter eingespannt in einem Job und ihr macht Monteursvermietung und normales Buy and Hold und habt logischerweise immer Akquise-Themen, weil ihr müsst ja schnell ankaufen, eure Handwerk auch auslasten, müsst die Finanzierung aufstellen und so weiter. Mhm. Wie seid ihr organisiert und wie geht das?
Also,
ich selber nicht, gell?
Also auch unser Tag hat nur 24 Stunden.
Ja.
Ich glaube, ein Teil funktioniert auch dadurch, dass wir die Kinder teilweise mit einbinden. Ne? Die waren mit auf der Baustelle, machen auch manchmal mit, wissen, was es heißt.
Die üben auch der Sprache anhand von den Eppstein, Liederbach, Gambach, Eisenach, Leipzig. Also ja, die so. Ich will nicht sagen, dass sie so sprechen lernen, aber.
Ja.
Also, wär übertrieben, aber ja, gut, vielleicht auch nicht. Es ist nicht immer einfach. Also, ich mache immer den Vergleich: Da hat man mal ein krankes Kind zu Hause, das passiert ja bei jedem. Und dann hat man, und du sollst auch eine Makler anrufen oder zurückrufen.
Ja.
Und dann kannst du natürlich nur eins machen: Entweder man kümmert sich ums kranke Kind oder man ruft einen Makler an. Also, beides ist blöd, wenn eins von den beiden nicht gemacht wurde, ja. Also es ist nicht immer, es geht auch nicht immer, ja. Wie machen wir es? Wie sind wir organisiert? Wir stehen früh auf, wir haben eine ganz klare Aufteilung. Es gibt Abenden, wo Mama frei hat, wo Papa Abend ist. Das ist mir auch sehr wichtig. Ich bin auch so groß geworden, wo mein Papa genauso gut kochen konnte oder besser. Ja? Meine Mama oft ist nicht zu hören als meine Mama, ja. Genau, ich bin aber auch groß geworden mit einer Mama, die sich viel mehr beschäftigt hat mit, wo sollen wir investieren, anstatt mein Papa. das hat mein Papa zum Beispiel nie gemacht, ja. Und genau dieses Modell versuchen wir in gewisser Weise auch zu machen, natürlich mit Anpassungen. Das heißt aber auch, dass wir da, wir brauchen eine sehr gute Abstimmung, wenn man Sonderaktivitäten anstellen, das und das und jenes. Und wir haben keine Großeltern in der Nähe, das ist nicht immer einfach. Da gibt es auch manchmal Kompromisse oder Sachen, die wir wirklich machen müssen. Wir leben genau in der Mitte, das ist zweimal nichts von den Großeltern. Einmal in Berlin, einmal in Belgien. Das ist manchmal schon echt gepuzzelt.
Aber es geht halt viel über die Struktur, dass wir eben wer fängt früh morgens an, wann kommen die Kinder in die Kita, wann holen wir die Kinder ab, was sind die Sachen, die Hobbys mit den Kindern, und dann noch, was steht alles an, was muss unbedingt gemacht werden, was kann gemacht werden und wie lösen wir es gegebenenfalls auch. Und ja, manchmal ist es dann eben auch, wenn wir abends, dass wir dann eher abends zur Schlafenszeit unterwegs sind, dass die Kinder dann im Auto einschlafen und wir dann eben nochmal schnell ein Schloss reparieren oder so, gehört dann eben auch mal mit dazu. Das war nicht das, was wir gerne machen.
Oder gerne erzählen.
Ja. Aber so haben wir die Möglichkeit, nochmal zu sprechen, also auch die Paarzeit zu nutzen. Die Kinder sind dabei und fühlen sich nicht irgendwie allein gelassen. Sie fühlen sich als ein Teil davon. Also wir verkaufen das dann auch so, dass es ganz wichtig ist, dass die mit dabei sind, dass wir den Weg als Beispiel finden, zum Beispiel finden oder so. Und so ist dann, sag ich mal, die absolute Notfalllösung am Abend, wenn eben mal nicht alles so gelaufen ist, wie es hätte sein sollen. Ne?
Stellt sich die Frage, also erstmal Heiden Respekt davor, also wirklich, auch so kleine Details, die jeder wieder nachvollziehen kann, der Kinder hat Großeltern nicht in der Nähe, macht einen großen Unterschied. Wofür? Also jetzt gebt ihr viel mehr Last in euer Familiensystem, in Summe, mit allem, was ihr selber dann überhaupt noch an Freizeit habt. Das kam ja gerade gar nicht vor in euren Erklärungen groß. Ne? Warum geht ihr den Deal ein, jetzt diese Arbeit da reinzustecken?
Wir haben uns sehr früh damit beschäftigt, wie sieht eigentlich unsere Rente aus, wie sieht unser Alter aus, was ist das, was wir mitnehmen wollen. Und ich sag mal man in Deutschland von der gesetzlichen Rente wird man nicht leben können, es steht ja aktuell sogar auf den Rentenbescheiden drauf, also jeder, der einen bekommt, kann da ja mal raufgucken. Und dass man privat vorsorgen soll. So hat es ein bisschen angefangen, wobei wir eigentlich schon immer gesagt haben, okay, klar, wir wollen nicht nur einkaufen und es dann laufen lassen, wir wollen es damit beschäftigen, um da auch die Renditen zu steigern.
Zeige auch, dass wir sofort eine Holding gegründet haben. Ohne was zu haben. Wir machen das ordentlich.
So sind wir auch bei euch mit in die Masterclass gestolpert 2019. Hatten ja sogar noch das Gespräch mit dir dann.
Stefan krank war damals fürs Aufnahmegespräch.
Und wir haben halt zwei Töchter. Ich meine, klar, aktuell mit 2 und 4, so langsam fängt es dann natürlich auch an, dass wir versuchen, einfach dieses Bewusstsein herzustellen, was auch finanziell, was eben bestimmte Sachen bedeuten, aber eben auch vor allem selbstbewusst erziehen, selbstbewusst in einer, ich sag mal, in einem Deutschland, das da vielleicht auch noch nicht ganz auf der Höhe ist, noch nicht ganz so, wie es sein könnte. Also wir haben ja immer den Vergleich mit Belgien, da ist es anders. Ne? Da ist es, was Gleichberechtigung und Gleichstellung angeht, einfach komplett anders, weil Frauen ganz anders in der Arbeitswelt eingebunden sind.
An allen deutschen Vätern, also in Belgien ist es etwas anders, das macht man nicht mal Spaß. Aber das stimmt schon so. Also ganz banales Beispiel, Allegra, die aussteigt, nachdem die Vollsanierung in Epstein fertig ist, die in die Gucken geht, ob die Handwerker gut geputzt haben. Und die wirklich in die Augen guckt und sagt, so, hallo, die reingeht, schön geputzt, gut gemacht. Ja, so ein dummes Beispiel. Also ich meine, das ist halt so lustig, im Nachhinein reflektiert man drauf. Ich nenne Immobilien immer unser eskaliertes Hobby, Marco.
Ja,
ja. Es war mal ein Hobby. Es hat uns dieses Jahr fast das Genick gebrochen, aber da können wir auch später.
Warum hat euch das Genick gebrochen?
Ja, können wir gerne noch was dazu sagen. Aber warum wir uns das Ganze antun, ist halt, weil es schon auch ein Riesenhebel ist. Also ich habe auch lange, da kam das wenige Eigenkapital auch her, das wir hatten, Optionen gemacht, Hebelprodukte, also Börse, ja. Aber nie Aktien, immer nur Hebel, ja. Also Calls and Puts. Sehr, sehr geil auch. massive Renditen konnte man machen. Corona-Zeit war bombastisch zum Beispiel. Mhm. Aber halt immer mit eigenem Geld. Und diese Hebelwirkung, die man hat dadurch, dass man finanzieren kann, dass man Werte hebelt, und Leute müssen immer rufen, auch das, ne? Das ist halt schon nochmal was anderes. Klar, wir machen es wie viele Sachen, die wir machen, wenn wir es machen. Du warst früher Leistungssportlerin, ich auch, ja. Wenn wir es machen, machen wir es ordentlich. Also im Moment machen wir zu wenig Sport. Auch das hat sich jetzt wieder aber geändert, die letzten 2-3 Wochen. Da müssen wir auch einfach dazu lernen. Wir haben uns jetzt zum Beispiel einen Coach geholt. Einfach weil wir feststellen, dass es wichtig ist, das irgendwie so einzuplanen. Okay, das ist ein bisschen, früher hätte ich gesagt, das ist lächerlich, dass wir einen Coach brauchen, um für uns Sport zu machen. Ja, ist halt so lächerlich, wie es, oder halt nicht. Wenn es hilft, hilft.
Voll, voll.
Punkt. Das in der Hinsicht, genau. Also, warum tun wir es eigentlich an? Ich glaube, in der Hinsicht. Es hilft, dass wir es gemeinsam machen. Mir hilft es sehr. Zum Beispiel, dass dass ich eine Frau habe, die versteht, es tut mir leid, heute prallt alles gleichzeitig auf mich ein. Irgendwie müssen wir Planung ändern. Ich muss auch nochmal dahin fahren und ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen später arbeiten. Sie versteht es ja, weil sie genau weiß, was es ist. Sie ist ja absolut mit drin und auch mal andersrum. Ne? Ja. Keine Ahnung, ich habe noch einen neuen Auftrag reingekriegt. Ich muss aber jetzt hinfahren, kannst du die Kinder früh abholen? Ja, ich gucke, was geht.
Ne? Also ich würde mal sagen, ihr habt einfach dazu beigetragen, die Begeisterung dafür auch so ein bisschen auf mehr zu wecken, als halt dieses reine, wir kaufen eine Wohnung und lassen es dabei.
Also für 30 Euro im Monat Cashflow würde ich es jetzt auch nicht tun.
Ja. Ja. Ja, gut, aber das, wenn man mehr reinsteckt, kriegt man mehr raus. Ihr entwickelt halt aktiv und macht ein Sondervermietungsmodell. Ne? Ja. Jetzt erzählt noch ganz kurz, warum 2025? Das habt ihr im Vorgespräch nämlich auch gesagt. Warum war das jetzt so hart? Also noch ist das Jahr ja nicht ganz durch, aber...
Ja, soll ich anfangen?
Fang nur an.
Also es ist das erste, glaube ich, wo wir unsere Ziele, die wir uns ursprünglich gesetzt haben, überhaupt nicht... Ja. hatten, also überhaupt nicht erreichen konnten. Bisher sind noch nicht vorbei, Vorsicht. Ja? Warum nicht? Weil anscheinend, wir haben so viel gemacht in 24, das hat man ja auch eben besprochen, und da sind auch Sachen quasi wie Steuer anscheinend liegen geblieben. Das wussten wir nicht. Wir hatten eine virtuelle Assistenz, die zum Beispiel für diese Sanierung, nehme ich jetzt mal als Beispiel, alle Rechnungen und so weiter auch eingereicht hatte, aber irgendwie ist das mit der Steuerberaterin nicht so gelaufen, wie es laufen sollte. Das heißt, kurz gefasst, wir haben am Ende vom letzten Jahr auch noch die VV GmbH gegründet, noch die Handwerkerfirma gegründet. Und all diese Themen sind nicht ordentlich quasi ins System eingespeist worden. Ja, und irgendwann stellt sich dann auch das Finanzamt die Frage, was ist da eigentlich los, solche Sachen. Und genau, wenn man das dann aufarbeiten muss, wirklich aufarbeiten muss, neben allem anderen, das ist echt nochmal so eine mega Aufgabe, die einfach dazu kommt und die auch irgendwann dazu führt, dass Banken sagen, wir brauchen jetzt mal frische Unterlagen, bevor wir weiterfinanzieren.
Ja.
Als Beispiel, ja. Also wie dann, genau, und das ist, wir sind jetzt auch bei der JD zum Beispiel im dritten Jahr, ne? Das ist ja auch meistens, sagen auch viele anderen so, etwa ein Jahr, wo die Steuerämter vorbeikommen, wo man mal nachzahlen muss, sowas, ja, ist auch alles okay. Wir hatten halt offensichtlich mit unserer Steuerberaterin bis dahin irgendwie hat die Kommunikation nicht gut genug funktioniert. Wir haben dann einen Wechsel gemacht. Ja. Wir haben jetzt endlich die Abschlüsse fertig seit 2 Wochen für 24, was echt spät ist. Und wir haben auch festgestellt, wir hätten auch keine 5 Wochen oder 8 Wochen später sein sollen. Ja. Sonst hätten hier vielleicht auch wirklich unangenehme Besuche stattgefunden. Ne?
Ja.
Also nochmal, wie das Hobby etwas gefällig wird, so das eskalierte Hobby, ne? Dann irgendwann. Ja. Das war jetzt auch nicht den Zweck. Also das gibt's auch. Ne? Wir haben verdammt viele All-Nighter gemacht, hier und da. Ja.
Was habt ihr verdammt viele?
All-Nighter gemacht.
Also, ja.
Also echt, wo man unfreiwillig.
Ja. Und ja, da haben uns, ne, wir haben, die Banken sagen das dann schon explizit so, wir brauchen diese Unterlagen, ansonsten gibt es ja keine Finanzierung. Vor allem mit neuen Banken dann ins Gespräch zu gehen, ist quasi unmöglich.
Ja, logisch.
Aber war ein bisschen so eine etwas härtere Bremse, ne, dadurch. Aber ja. Wir hatten auch eine angestellte Assistenz, die dann so irgendwann anscheinend nicht mehr so gut, also wo irgendwann dann auch quasi die Leistung nicht mehr wirklich kam, ja, warum auch immer. Und bevor man das dann wieder rausfindet, weil man ja Sachen quasi abgegeben hat, ne? Bevor man das dann wieder rausfindet und dann, boah, shit, und das dann wieder einholen muss, das kostet dann immer. Und diese Sachen abfedern, dann merken wir schon, sind wir echt am Limit. Also wir haben nicht mehr die 20-30% übrig, um das einfach zu... locker wegzustecken.
Es ist halt auch alles auf einmal aufgelaufen. Muss man
aber es ist wie immer. Wir hatten auch übrigens mit Puffer gerechnet, wenn mal die ganze Welt auf uns runterkommt, wie viel Puffer braucht man? Ja, das
Den haben wir genutzt.
Es war gut, dass der Puffer da war. Also was kann jetzt noch kommen? Weil wir haben auch zwar viele monatliche Mieteinnahmen, die sind aber nicht dafür da, die irgendwie wegzuballern. Ja? Also da muss man dann halt auch echt schon gucken, weil da kommen auch Beträge zusammen. Wenn man mehrere Firmen hat und die Häuser, da kommen auch irgendwann, dann sind auch 1.000, 2.000 Euro sehr schnell weg im Monat. Ja?
Ja.
Vor allem auch, wenn man Parallelprojekte hat und so weiter. Ne?
Ja.
Also ganz, ganz inspirierende Geschichte. Und dass es hart wird zwischendrin, ist, glaube ich, vollkommen klar. Man muss es eben, man hört raus, ne? Ihr habt dann mit Puffer gearbeitet. Ihr habt, glaube ich, bei jeder Immobilie vorher relativ gut gewusst, was ihr tut und warum ihr es tut, warum der Case aufgeht. Mhm. Da kann man sich auch verzocken bei so einem Spiel, also in der Größenordnung, wie ihr es dann macht. Wenn man das aber so solide macht wie ihr, und trotzdem wird es zwischendrin hart. Was aber auch fair ist, finde ich, weil, hey, ihr habt ein Business aufgebaut, was einen inneren Wert von 1,5 Millionen allein in den Immobilien hat, plus einen Cashflow von 10.000 Euro. Und jetzt habt ihr ja das Potenzial und Strukturen, um da über die Zeit eben deutlich mehr rauszuholen. Da zahlen sich dann noch Immobilien von selbst ab und so weiter. Und ihr habt natürlich einen unglaublichen Grundstein gelegt für euch und eure Kinder, was da später rauskommt. Also vielen, vielen Dank fürs Teilen eurer Geschichte. Sehr inspirierend. Ich bin sicher, wir machen in 2, 3, 4 Jahren wieder einen Podcast. Und da bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht.
Ja.
Danke für eure Zeit, ihr zwei.
Danke, Marco. Und danke, Vocation, für das Ganze, was ihr uns mitgegeben habt.
Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Bis dann, macht's gut. Ciao.
Tschüss. Tschüss.